Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Du, wir starten heute mit einer Verlosung. Du wirst heute die Losfee sein. Wir haben uns kleine Zettelchen vorbereitet und es geht darum, wer unser wunderschönes Exemplar von Ingeborg Bachmanns Malina nach Hause geschickt bekommt. Und ich würde sagen, du ziehst jetzt einfach mal und reichst mir das Zettelchen.
Okay. Ich mische hier mal. Professionell, ne? Ich hätte jetzt gerne Kamera auf mich gerichtet. Das fände ich ja richtig toll. Hier, bitteschön.
Danke. Und Silmi Salabim bekommt das Buch. Wir melden uns nochmal bei dir, falls du das gerade hörst. Und spätestens dann auch erfährst du davon, falls du gerade nicht zuhörst. Wir machen das öfter, also bleib dabei. Wir verlosen immer mal Kinokarten oder Bücher. Und wir werden auch noch auswerten, was ihr für tolle Vorschläge kommentiert habt für die Bücher, die wir besprechen sollen. Was ich schon mal sagen kann, manche AutorInnen, die ihr genannt habt, haben wir sogar schon besprochen. Das werden wir euch nochmal bei Instagram gesondert zeigen. Und die anderen Vorschläge, die werden wir ein bisschen einplanen und dann hört ihr von uns. Im Vulkan. Josef, die Zahlen sind da. Wie hat der Buchmarkt 2025 performt? Also, ich habe mir das mal angeguckt. Grundsätzlich würde ich sagen, schlecht. Ist ja immer schwierig, Zahlen aus Statistiken erstens korrekt einzuordnen und zweitens spannend wiederzugeben. Ich versuche das jetzt mal, weil es wirklich wichtig ist, sich die Ergebnisse dieser Auswertung mal bewusst zu machen. Mehr Infos und Details und Grafiken gibt es übrigens beim Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Man kann erstmal sagen, der Gesamtumsatz der Branche ist gesunken, also im Vergleich zum Vorjahr 24 um minus 2,7%. Und wir hatten da ja schon letztes Jahr drüber gesprochen und es ist auch in diesem Jahr wieder so, dass Young Adult und New Adult einen kleinen Aufschwung erleben. Da hat sich der Umsatz ein bisschen erhöht, ist aber, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, trotzdem hinter den Prognosen zurückgeblieben. Ansonsten haben aber die meisten Warengruppen die Vorjahreswerte nicht erreicht. Also auch die Zahl der Erstauflagen ist gesunken. Die Anzahl der Neuerscheinungen wird reduziert und zwar ganz massiv. Da reden wir jetzt von 9,8% weniger als 2024. Die Verlage sind einfach vorsichtiger geworden mit neuen Titeln, denn ein neuer Titel ist immer ein großes Risiko. Es kostet viel Geld in der Anschaffung, in der Produktion und dann weißt du nicht, ob du es los wirst. Und berufen sich die Verlage jetzt anscheinend wieder mehr auf die Backlist-Titel und man merkt das dann auch im Verkauf. Also mehr als die Hälfte der verkauften Bücher von 2025 waren älter als 12 Monate.
Das ist auch interessant, weil was mir auch aufgefallen ist in letzter Zeit, und das ist auch nur so eine Stichprobe quasi persönlicher Art, dass es super viele so alte Titel, die neu übersetzt werden oder sowas, weißt du, so Dinge, die in bestimmten Communities wieder gelesen werden und dann merkst du, dann wird das bei den Verlagen gebracht sozusagen und dass das einen großen Teil einfach der Neuerscheinung auch ausmacht, wenn du in so einen Katalog guckst, Sachen, die eigentlich schon vor 40 Jahren geschrieben wurden.
Ja, die damals ihre LeserInnen hatten und die jetzt in einer anderen Sprache anknüpfen sollen an diesen Erfolg. Ich habe das Gefühl auch, beobachte das vermehrt und ich finde das auch eigentlich eine gute Entwicklung. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ja, Neuerscheinungen und junge Literatur, das ist super wichtig, don't get me wrong, aber wir sind hier ja auch immer bei Wasser und Buch mit auch älterer Literatur zugange und ich finde einfach, dass man da wirklich noch viele Schätze zu heben hat, für andere Sprachen auch. Also ich würde diese beiden Entwicklungen auch ungern so gegeneinander ausstechen. Gehen wir mal in die verkauften Bücher. Also die Zahl der BuchkäuferInnen hat abgenommen, zum Beispiel besonders drastisch bei den 10- bis 15-Jährigen, da über 30% Rückgang. 17% Rückgang bei den 20- bis 29-Jährigen. Und was sich hier natürlich zeigt, ist irgendwie, dass die Lesekompetenz in den letzten Jahren einfach nicht ausreichend gefördert wurde und was wir auch schon lange, lange wissen, auch in verschiedenen Freizeitumfragen schon gesehen haben, das Buch ist in der Freizeitgestaltung einfach auf den letzten Plätzen gelandet, auch in den letzten Jahren schon. Also Freizeitgestaltung ist meistens irgendwas Digitales oder was gesellschaftlich was Gemeinsames. Und auch das bildet sich in diesen Zahlen jetzt weiter ab.
Naja, man hat ja Sprache sozusagen auch verteilt über das ganze Internet, ne? Und deswegen kann man sich ja auch, also ich denke da manchmal auch drüber nach, wenn ich bestimmte Podcasts höre, die wirklich sprachlich extrem gut gemacht sind, also wo Sprichwörter kommen, wo Metaphern kommen, wo die weiterentwickelt werden über mehrere Folgen. Und das sind nicht mal Literaturpodcasts, weißt du, aber so, und ich habe so das Gefühl, da haben sich halt viele das auch so, nehmen sich das dann so, es gibt ja auch teilweise extrem populäre so Instagram oder TikToks über bestimmte Romane oder so. Ne?
Ja,
und dann lesen die Leute halt aber nicht mehr den Roman sondern gucken sich das halt einfach an und gucken sich auch voll die tiefe Analyse davon an und sowas und beschäftigen sich schon damit, aber sagen dann, okay, ich kenne ja jetzt die Story, ich kenne ja die Figuren und so weiter.
Story ist, glaube ich, ein gutes Schlagwort, weil das Erzählen von Geschichten hört, glaube ich, nicht auf. Also wir hören uns Geschichten nach wie vor wahnsinnig gerne an. Die Frage ist, wie? Und ich glaube, wie du sagst, dass das Storytelling im Podcast, das Hörbuch, generell die Wiedergabe von Geschichten, die funktioniert, glaube ich, einfach als solches besser. Auch Filme werden ja erzählt. Also Filme schreiben ist ja auch eine Form von Geschichten erzählen. Und ich glaube, das funktioniert alles ganz gut, auch Serien. Die Frage ist eben, wer nimmt sich ein Buch und liest das? Und das ist, glaube ich, das, worum es hier dann letztendlich auch konkret geht. Also man muss jetzt hier wieder nicht so ein Abgesang auf das Lesen oder auf das Geschichtenerzählen anstimmen, aber es geht hier konkret um das Produkt Buch. Und da sieht man auch mal wieder, das ist eine marktwirtschaftliche Analyse. Also es geht hier darum, wer kauft Bücher, wer konsumiert Bücher als ein Produkt am Markt. Gut. Ich habe dann gedacht, was ist aber eigentlich mit den Bibliotheken? Also kann es sein, dass einfach keine Bücher mehr gekauft werden in vielerlei Hinsicht, aber die Leute in die Bibliotheken gehen? Ich habe dazu nicht eine vergleichbare Studie gefunden, die mir jetzt sagt, für 2025 deutschlandweit, was passiert da? Aber ich habe mir spaßenshalber mal unsere Leipziger Stadtbibliothek angeguckt. Und da gibt es Zahlen von 24 zu 25 und da steigen die Besuche vor Ort. Das werden mehr Ausweise ausgestellt, es finden mehr Veranstaltungen statt und dementsprechend ist auch die Zahl der Gäste höher. Digitale Entleihungen haben zugenommen, der physische Bestand wurde etwas weniger geliehen. Ich habe dann so gedacht, da bestätigt sich auch was wir jetzt gerade schon besprochen haben, der Bibliothek als öffentlicher Ort, als dritter Raum, als frei zugänglicher Ort für alle, wo viel Wissen drin steckt, wo man Zeitungen lesen kann, wo man aber auch Sachen anhören kann. Und das bestätigt für mich auch nochmal den Bedarf, dass Bibliotheken da sein und zugänglich sein müssen. Ich habe auch gehört, dass während der Hitzewelle jetzt vor ein paar Wochen viele Familien in den Bibliotheken gewesen sind, weil du dort die Kinder beschäftigen konntest, weil es klimatisiert war. Und das fand ich irgendwie nochmal berührend, dass das auch solche Ausmaße angenommen hat. Dass das Lesen als individuelle Praxis rückläufig ist, das können Bibliotheken natürlich auch nicht ändern, allein jetzt. Und den wirtschaftlichen Schaden, den Verlage und unabhängige Buchhandlungen gerade erleiden, verhindert es auch nicht. Aber irgendwie beschäftigt mich diese Studie eben, weil es auch darauf abzielt, dass man Bücher erwerben muss, dass man die besitzen muss. Das hat alles diese kapitalistische Komponente. Und ich bin großer Fan unabhängiger Buchhandlungen und auch großer Fan der Verlage und finde es auch total wichtig, dass es die gibt. Aber, und ich habe da keine Antwort drauf, ich frage mich schon, ob es nicht auch alternative Konzepte gibt für das Buch als Kulturgut. Jetzt mal unabhängig von der Bibliothek auch. Die helle Kammer.
Lynn, erinnerst du dich noch an das Buch Traurige Tiger, was wir hier mal besprochen haben?
Natürlich, natürlich.
Was sind da so deine Erinnerungen? Ganz kurz vielleicht, damit wir unsere Zuhörerinnen auf einen neuen Stand bringen können.
Ja, also ich erinnere mich ja vor allem emotional basiert irgendwie daran, dass es mich sehr mitgenommen hat. Es geht da um eine Gewaltgeschichte, um eine Geschichte eines Übergriffs oder mehrerer, das weiß ich gerade nicht mehr genau, wie langfristig das Ganze ablief. Aber um eine Geschichte eines Aufwachsens auch, eine Geschichte eines, herausfordernd ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, aber eines herausfordernden Aufwachsens. Und ich glaube, es war auch eng mit der Biografie der Autorin selbst verknüpft, richtig?
Genau, geschrieben hatte das Buch Traurige Tiger Nash Sinnoh. Sie ist in den Alpen aufgewachsen, in den französischsprachigen Alpen und also in Frankreich auch. Und wurde halt von ihrem Vater oder Stiefvater, das weiß ich nicht mehr genau, mehrfach missbraucht und ist dann irgendwann da sozusagen rausgekommen und hat dann irgendwann auch geschafft, darüber zu schreiben. Hatte dann in den Jahren, weil das wirkt ein bisschen so, weil dieses Buch halt so ein unfassbarer Erfolg war, wirkt das ein bisschen so, als ob das ihr erstes Buch gewesen wäre und damit wäre sie jetzt so richtig durchgestartet. So war es aber nicht. Sie hat schon Jahre als Autorin gearbeitet, vor allem als Essayistin. Das wird später nochmal interessant. Und dann kam eben dieses traurige Tiger und war halt so ein Riesenbestseller, weswegen jetzt natürlich beim zweiten Buch das trotzdem so ein bisschen wirkt wie ein zweites Buch, ne? Weil sozusagen sie halt in der Wahrnehmung erst jetzt so richtig da ist. In Deutschland, glaube ich, ist das auch erst ihr zweites Buch.
Vielleicht ist das, Entschuldigung, wenn ich dir dazwischen grätsche, ein guter Moment, um nochmal da einzuordnen, warum wir heute überhaupt darüber sprechen. Wir sprechen nämlich heute über zweite Bücher und du hast
zwei französische zweite Bücher sozusagen, richtig, mit denen wir auch beide eine Connection haben. Deswegen, die lagen im Buchladen sozusagen direkt nebeneinander und da kam so der Gedanke, ja, lass mal da über die sprechen und gucken, wie es da weitergegangen ist. Also Nesh Sinnoh lebt heute im französischen Baskenland. Ihr Mann ist nämlich Baske und in Mexiko. Und das führt uns dann direkt zu La Realidad. Das spielt nämlich zu großen Teilen eigentlich in Mexiko. Ist in der deutschen Übersetzung erschienen, aus dem Französischen von Michaela Messner. Und die Rahmenhandlung des Buches sind eigentlich verschiedene Reisen durch Mexiko, wobei die Reise meistens die Richtung hat von der Stadt von Mexico City ins Hinterland, also dort, wo die indigenen Völker so in so kleinen autarken Dörfern leben. Für die interessiert sich eben Nesh Sinnoh. Aber ich erzähle dir das mal ein bisschen ausführlicher, weil diese Reisen spielen eine große Rolle. Letztlich besteht das Buch nur aus diesen Reisen. So, es gibt sonst nicht viel. Die erste Reise macht sie 2003 an der Seite ihrer spanischen Freundin Marga und 1994, also rund 10 Jahre zuvor, war der Aufstand der Zapatisten. Sagt dir das was? Weil mir jetzt ehrlich gesagt, außer Zapata, so dieser, der glaube ich so ein bisschen so ein Vorbild war oder sowas und über den es Hollywood-Filme gibt und so, hat es mir gar nichts gesagt.
Nee, du musst mich auch mal auf ein neues Stand bringen.
Mach ich gerne. Ich habe sozusagen mein kleines Geschichtsreferat vorbereitet. Der Zapatistenaufstand begann am 1. Januar 1994 im mexikanischen Bundesstaat Chiapas. Das ist auch der Staat, in dem quasi der Großteil der Reisen von Nesh Sinnoh dann stattfindet. Und zwar hat die indigene Befreiungsarmee, abgekürzt EZLN, protestiert gegen das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Wir kennen das ja immer, was passiert, wenn solche Freihandelsabkommen unterzeichnet werden, dann ist ja oft der Protest groß bei denen, die Agrarwirtschaft sozusagen machen, weil auch in dem Fall die indigene Bevölkerung hat halt von dem Land gelebt, auf dem sie gelebt haben, so, ne, und von der Ernte und deren Existenzgrundlage wurde durch dieses Freihandelsabkommen einfach gefährdet. Dieses Freihandelsabkommen hat nämlich den Markt für ausländische Großkonzerne geöffnet und die traditionelle Landwirtschaft dadurch bedroht. Und die Zapatisten, also diese indigene Widerstandsbewegung sozusagen, hat dann 7 Bezirkshauptstädte besetzt, unter anderem die Stadt San Cristobal, die auch im Roman eine große Rolle spielt oder in dem Buch, über das Genre können wir noch reden. Und es kam dann zu mehreren blutigen Auseinandersetzungen, es gab landesweit Proteste, teilweise sind so Militärs in so Dörfer rein und haben ziemlich viele Leute auf grausame Weise abgeschlachtet. Und am Ende war es so, dass die Regierung quasi einen Waffenstillstand irgendwie angeordnet hat und die Zapatisten sich dann in den lacandonischen Regenwald zurückgezogen haben. Das heißt, die sind dann so, haben sich einfach zurückgezogen und haben dann ihre eigenen Dörfer aufgemacht. Und ich würde sagen, so diese Grundprinzipien kennt man irgendwie, auch wenn es abgewandelt ist, so ein bisschen von so kommunistischen Gedanken. Ne? Man alle arbeiten mit, alles gehört irgendwie allen, man verwaltet zusammen, man entscheidet zusammen und das ein Grundsatz ist sozusagen, das Land gehört dem, der darauf arbeitet. Das ist sozusagen für die ganz wichtig so, ne? Nicht irgendwelchen Leuten irgendwo, sondern wir machen das und dann kriegen wir das. Die leben aber trotzdem natürlich sehr, sehr arm irgendwie, weil sie nicht viel Land haben und es sehr hart ist, dann dieses Land zu bearbeiten.
Ja, das hatten wir ja auch bei unserer Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral.
Ja.
Falls du dich erinnerst, die ja auch im Hinterland groß geworden ist, wo, und da war halt eben genau das Problem, die Bauern haben das Land bewirtschaftet, aber gehört hat es halt den Großgrundbesitzern und dadurch war das Elend nochmal massiv viel größer. Ja,
ja, und die Zapatisten hatten eine Figur, eine kollektive Kunstfigur im Roman, wenn man oder in dem Buch, wenn man anfängt, das zu lesen, denkt man erstmal so, hä, gibt's den jetzt oder nicht? Der hieß Subkommandante Marcos. Der hat halt immer diese ganzen Verlautbarungen dann gemacht, ne? Wenn die dann irgendwie eine Botschaft mitzuteilen hatten an die Welt, kam der und der hatte eine Sturmhaube auf, eine Pfeife und eine Uniform und irgendwann wurde diese Figur auch sozusagen abgeschafft, aber es war eben eine kollektive Figur und da waren immer unterschiedliche Leute dahinter wahrscheinlich, so geht man davon aus, einfach auch um sozusagen Anschläge oder sowas, ne? Dann, dass dann nicht die prägende Figur weg ist, sondern es ist ja eh eine kollektiv organisierte Gruppe, die Zapatisten, und dann gab es halt so diese Kollektivfigur auch einfach. Und das ist halt, also das ist schon alleine total faszinierend. Und Sino und diese Maga, die wollen jetzt zusammen auf den Spuren der Zapatisten ins mexikanische Hinterland reisen. Und diese Maga ist halt unfassbar fasziniert von den Zapatisten. Die nimmt Schriften von Karl Marx mit und will die den Zapatisten bringen. Und also die ist wirklich so ein bisschen und will den Subkommandante Marcos treffen. Also der ist halt auch so ein bisschen so eine, ne, eigentlich ist schon klar, dass es den nicht wirklich gibt, aber es gibt gleichzeitig auch so Gerüchte, dass es ihn vielleicht ja doch gibt, dass es vielleicht doch eine Person ist. Und dann hat die sich halt irgendwie in den Kopf gesetzt, die beiden sind irgendwie kurz nach dem Abi, hat die sich in den Kopf gesetzt, ich finde den und dann bringe ich dem da irgendwie Schriften von Marx. Und die Seno reißt so ein bisschen mit, so nach dem Motto, ja, okay, klingt doch aufregend, und hat aber eigentlich an den Zapatisten gar nicht so großes Interesse. Sie spricht nur so ein paar Wörter Spanisch, die reisen da los und am Ende verfehlen sie auch ihr Ziel. So, ne?
Gibt es die Zapatisten denn dann wirklich 10 Jahre später noch?
Ja, die gibt es ja. Die gibt's bis heute.
Ah, okay.
Und sozusagen denen ihre Geschichte wird in diesem Buch auch immer so weiter miterzählt. Mhm. Es ist nämlich so, dass Seno dann 2006 sich in Mexiko niederlässt. Das sind so Sachen, alles, was nicht diese konkreten Reisen sind, wird uns gar nicht so viel erzählt. Sie ist dann halt einfach da, ohne diese Maga, alleine irgendwie in Mexiko. Sie hat da jemanden kennengelernt. Das wird immer nur so nebenher erwähnt. Wir haben hier eine Erzählerin, die so ein sehr stark kommuniziert. Hier, ich wähle mal das aus. Ich laufe mal da lang. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich weiß nicht, ob ich da eine Ahnung habe. Wir gehen mal darüber. Mhm. Also, ne, so dieses Umwege als Prinzip, als Erzählprinzip, was irgendwie ja auch gut zum Essay einfach passt.
Ja.
Und zur Essayistin, die Seno auch ist. Es folgt eine zweite Reise mit Maga, nämlich, also so, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre später, reisen die beiden Freundinnen wieder los, wieder in diese indigenen Dörfer. Andere Ziele sozusagen, aber auch eben im Interesse, diese Menschen und ihre Lebensweise kennenzulernen. Und dort zeichnen sie sehr viele so Geschichten der Bevölkerung auf, also denen ihre Märchen und so weiter, und machen das einfach. Es ist auch, wird auch nicht so ganz klar, was das eigentlich für ein Projekt ist, ob das irgend so ein anthropologisches Forschungsprojekt ist. Seno steht in diesem Buch eigentlich der Anthropologie, gerade so dieser französischen Prägung, die dann irgendwie in die Kolonien gegangen sind und gesagt haben, jetzt lernen wir mal das wahre Leben kennen, steht die eigentlich schon ziemlich kritisch gegenüber. Aber genau, das ist diese Reise. Und im dritten Kapitel machen wir eine imaginäre Reise. Da musste ich tatsächlich dann sehr stark an dein Buch Zerbrochenes Feuer denken, Lynn, weil Seno quasi die Reise Antoni Artaus nach Mexiko verfolgt und durch Mexiko. Der war Theaterautor, Theoretiker und fühlte sich halt unfassbar eingeengt in Europa, in der Rolle quasi des weißen Europäers, und wollte Schamanen treffen und sozusagen durch schamanische Rituale zum Eigentlichen kommen. Also eine seiner großen Theorien ist, wir haben uns quasi komplett von der Welt abgespalten, von der Wirklichkeit abgespalten, und wir müssen wieder zur Wirklichkeit zurück.
Ja, das gibt es so heute auch noch, dass so Leute da hingehen und sagen, ich mache jetzt Lichtnahrung und schamanische Rituale und dann komme ich zur Erleuchtung. Wie lange ist das denn? Ja, dass diese Reise da, die sie jetzt, auf deren Spuren sie jetzt wieder ist.
Das ist eine gute Frage, aber ich denke so 40 Jahre ungefähr, oder 50, ne? Also, aber ja, total, gibt es auch. Und sie fühlt sich dem auch auf eine Weise nah, weil sie selber, das merkt man auch in diesem Buch, sie hat eine relativ junge Tochter. sie guckt sich die Welt an und sagt quasi, der Kapitalismus hat es ja komplett zerstört, einfach alles. Und wir brauchen ja irgendwie eine neue Art nachzudenken und miteinander umzugehen. Und das, was am Anfang noch so dieses, ja, die Zapatisten, keine Ahnung, meine Freundin will dahin, da gehe ich mit, das ist ja auch ganz interessant, wird halt zunehmend zu was, ich bin wirklich interessiert daran, wie machen die das? Haben die vielleicht einen besseren Weg sozusagen entdeckt? Mhm. Und so ähnlich kann man sich das auch, also sie fühlt sich, glaube ich, Anthony Atto so verwandt und beschreibt dann einfach seine Reise, beschreibt das, was man weiß, das, was man auch nicht weiß. Das Ding ist nämlich auch da, diese Reise ist nicht ganz klar, wie weit er da überhaupt gekommen ist oder ob dann manche Sachen einfach nur von einem Freund von ihm, der ihn dort begleitet hat, erzählt worden, weil er war halt schon eigentlich komplett entkräftet und so. Und als er dann zurück nach Europa gekommen ist, wurde er auch ziemlich schnell in die Nervenheilanstalt eingewiesen und ist dann dort gestorben, wie so viele, ne, die irgendwie mit der Gesellschaft nicht zurechtkamen oder mit dem Stand der Gesellschaft und dann halt abgeschoben worden, muss man ja sagen, in psychiatrische Anstalten. Und das war auch ein total faszinierendes Kapitel, wo man auch gut gesehen hat, wie gründlich Senor ist, weil ich finde, an solchen Stellen kann man immer so, das eine ist, dass sie die Geschichte nacherzählt, die Reise, dann teilweise imaginiert sie sich so in die Reise rein und dann hat sie aber auch und versteht auch Atto so dieses Gefühl irgendwie, ich bin nicht nah genug an der Realität, dieser Titel La Realidad ist, also der funktioniert auf vielen Ebenen, da kommen wir noch zu. Gleichzeitig ist sie aber durchaus auch kritisch, beschreibt dann eben seinen Umgang mit Frauen, dass es so bestimmte Frauen gab, die ihn quasi wie so verehrt haben und die dann später eigentlich ihr komplettes Leben damit verbracht haben, seine Schriften in die Welt zu tragen. Und er war halt auch, also er neigte schon auch zu Verschwörungstheorien sozusagen und auch das fasst sie ganz gut zusammen. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man merkt, da hat jemand zeichnet jemand ein möglichst rundes Bild von einer Situation oder von einer Person auch.
Das ist doch auch dieser Typ, ich glaube, mir fällt das gerade ein, dass ich schon mal von dem gehört habe. Das war ja fast wie so eine Art Kult auch, mit in dem der dann mit diesen Frauen gelebt hat, oder?
Ja,
der hatte
genau,
viele verschiedene
schon, ja.
Frauen.
Ja.
Ich habe eine Frage zu den Frauen, weil im Untertitel heißt das Buch ja Ort der Frauen und bis jetzt waren aber, also von den Zapatisten war die Rede, von mhm. diesem Reisenden. Was hat das alles eigentlich mit Frauen zu tun?
Ich sag mal so, es ist in diesem Buch so, dass die Frauen eine immer größere Rolle spielen im Verlauf des Buches. Also es wächst immer weiter. Es gibt auch Zapatistinnen, es gibt diese Freundinnen, die diese Reise machen. Es gibt auch die Erlebnisse, die die da haben. Einmal landen sie in so einer Unterkunft und dann kommen die Männer und der Wirt sagt ihnen quasi, schließt euch bloß ein und macht niemanden die Tür auf und dann knallen die gegen die Tür und so, ne? Und sie haben einfach so panische Todesangst letztlich, dass sie dann am nächsten Tag auch wieder abreisen, also wieder nach Hause reisen. Das heißt, das Buch führt genau dieses Thema immer weiter mit und vielleicht wird es klarer, wenn ich jetzt noch ein paar Sachen erzähle. Es gibt dann nämlich weitere Reisen. 2013 macht Senor die nächste Reise, das heißt 10 Jahre nach ihrer ersten Reise und 20 Jahre nachdem dieser Zapatistenaufstand war. Es ist jetzt nämlich so, dass die Zapatisten sagen, es gibt weltweit viele Leute, die sich dafür interessieren, wie wir leben. Mhm. Wir zeigen euch das jetzt. Mhm. Und dann kommen ganz viele Leute aus der ganzen Welt, man kann sich das vorstellen, links, feministisch und so weiter, aus verschiedenen Gruppierungen und werden von denen in Bussen auf verschiedene Dörfer verteilt und dann leben die da so in den Dörfern mal mit, erleben das mit und jeder kriegt auch so seinen Aufpasser, seine Aufpasserin, die dann die ganze Zeit bei denen so ist. Und das ist einfach so und dann sollen sie quasi erzählen, was sie gesehen haben. So, und da geht auch dann Senor hin, jetzt mit ihrem Freund Max und ihrer 2-jährigen Tochter, die komplett in Mexiko geboren ist. Senor ist jetzt auch an einem ganz anderen Stand, die kann jetzt Spanisch und sie ist auch Mexikanerin, also sie hat den Pass sozusagen auch beantragt und bekommen. Und genau, da sind die dann auf dieser Reise und lernen dann die Zapatisten so ein bisschen kennen und dann beschreibt sie halt diese Armut, aber auch, wie das halt alles kollektiv organisiert wird. Und da kommt so was Interessantes rein, das Handbuch. Die Zapatisten haben quasi so ein Handbuch, was so wie so die Bibel ist, wie so das kommunistische Manifest oder sowas, ne? Und man merkt bei ihr so zunehmend so eine Kritik an diesem Handbuch, weil es wieder schon so militant wird im Denken und sowas, ne? Und das wird dann nämlich das nächste Teil auf dieser Reise, will sie eigentlich von den Frauen wissen, wie ist es denn bei euch mit häuslicher Gewalt? So, wie geht ihr damit um? Ja. Und die sagen halt immer zu ihnen so, nö, gibt's nicht. Also es ist bei uns nicht existent, das Problem existiert nicht, weil Männer und Frauen sind ja gleichberechtigt und so. Und da ist sie halt als jemand, der oder die als Kind ja erlebt hat, wie schutzlos man ist und dann aber B, auch wie schwer es dann ist, darüber zu reden oder Anerkennung dafür zu finden, das glaubt die halt einfach keine Sekunde so. Und die letzten beiden Reisen sind tatsächlich Kongresse von den Zapatisten zur Rolle der Frau und zu Gewalt gegen Frauen, was ja auch in Mexiko ein Riesenthema ist mit den ganzen Femiziden dort. Und da kommen auch wieder aus der ganzen Welt Leute und es hat aber sowas, man merkt zunehmend so eine Ernüchterung irgendwie bei Sinon. Also so dieses, was man sich vielleicht auch vorstellen kann, da ist so eine Gruppe, die leben noch viel mehr mit der Natur, die gehen ganz anders ran und trotzdem bei diesem Thema Männer und Frauen hat sie dann doch so das Gefühl, da wird ihr einfach was erzählt, damit sie Ruhe gibt und sie fühlt sich irgendwie so ein bisschen außen vor und genau, und dieses Thema lässt ihr halt keine Ruhe, auch im Hinblick auf ihre eigene Tochter einfach so, ne? Also so, dass sie das Gefühl hat, ich muss nicht nur eine bessere Welt erschaffen, ich muss eine bessere Welt auch für meine Tochter erschaffen sozusagen. Und dann irgendwann ist so ihr Punkt sozusagen, alles, was ich tun kann, ist halt schreiben. Das ist sozusagen, sie sagt an einer Stelle so relativ flapsig so, das ist der Senf, den ich dazugebe, so, ne? Das ist das, was halt mein Bereich ist. Wie gesagt, ich fand es relativ interessant zu lesen in der Autorinnenbeschreibung, dass sie nur vor allem Essayistik veröffentlicht, denn ich würde mal sagen, so vom Genre her ist das für mich autofiktionale Essayistik, so, wenn man das so sagen kann. Also es gibt immer so diese Reisen und die werden auch beschrieben in so Bussen quer durch Mexiko. Es gibt verschiedene Figuren und trotzdem hat man immer das Gefühl, das Essayistische überwiegt das Erzählerische, ne? Mhm. Das Erzählerische kommt immer so teilweise rein. Welche Aspekte interessieren Sie nur an der Geschichte? Welche Themen umkreist sie? Du hattest danach gefragt, das ist schon ein Buch, wo es sehr viel um weibliche Solidarität geht, aber auch eben um die Schattenseiten, um die Gewalt gegen Frauen und Kinder. Allein aus biografischer Erfahrung interessiert es Sie nur. Das ist auch interessant, wie sie das an ein, zwei Stellen bringt, aber nie so richtig ausführlich wird. Das heißt, es ist irgendwie schon so, dass traurige Tiger und La Realidad auch eigentlich ganz gut zusammenpassen. Also, dass es schon sinnvoll sein kann, traurige Tiger zu lesen und dann diese Anspielungen, die hier in diesem Buch gemacht werden und die das Interesse von Sinon auch nochmal anders zu verstehen vielleicht. Und ein großes Thema tatsächlich, über das ich jetzt nicht so viel geredet habe, aber was im Buch eine große Rolle spielt, ist Kolonialismus. Der westliche Blick auf Lateinamerika, auch bei Arto spielt es dann eine Rolle. Du hast es ja auch bei Zerbrochene Feuer sozusagen, dieses, was passiert, wenn dann Leute von außerhalb kommen und sagen, zum Beispiel allein schon mit der Beschreibung, das sind jetzt die Indigenen, das ist auch so eine Beschreibung, die ist halt eine Außenzuschreibung. Ja. Die selber sagen, ich bin von dem und dem Stamm und von dem und dem Stamm, die sagen nicht, wir sind die Indigenen eigentlich sozusagen. Ja. Ne? Und was ich dabei ganz interessant fand, dass sie halt nicht so diese klassischen Rassistengeschichten erzählt, was man ja auch oft hat, so der und der kam dann dahin und hat dann alle niedermetzeln lassen, sondern sie erzählt eben, siehe Arto, aber auch andere, von Leuten, die quasi das Weißsein und das zu den Bösen zu gehören, nicht ausgehalten haben und dann dorthin gegangen sind, um eben was Eigenes, also was anderes zu finden, zur Wahrheit zurückzukehren quasi, das, was sie als, was sozusagen die Europäer Schlimmes gemacht haben in der Welt, wie so für sich zumindest umzukehren und dort zu leben. Und das hat natürlich, bringt ja seine eigenen Probleme mit sich und es ist auch wieder so ein, wir nutzen euch jetzt quasi, um unsere eigenen Sachen zu lösen, unsere seelischen Probleme. Und trotzdem ist es halt so eine Perspektive, die mal ganz interessant ist, weil das dann einfach ein bisschen vielschichtiger wird, ein bisschen nuancierter, als wenn du sagst, da war ein General, der ist da hingegangen und hat alle abgeschlachtet, weil er gedacht hat, er gehört halt zur Herrenrasse. Ne? Das ist dann einfach klarer, die Feindbilder und die Freundbilder sozusagen. Weil Sinon, sie beschreibt auch ihre eigenen Erfahrungen, wie sie nämlich auch von den Mexikanern halt auf eine ganz bestimmte Weise nur sein darf und auch bestimmte Kritik soll sie eigentlich nicht äußern. Sie soll eigentlich immer nur erzählen, wie schön es in Mexiko ist sozusagen. Oder sie beschreibt dann halt ihre Tochter, die in Mexiko komplett geboren ist, auch traditionell auf die Welt gebracht wird und aber halt immer weiß bleibt, obwohl sie nur Spanisch spricht, obwohl sie komplett in diesem mexikanischen Umfeld eigentlich aufwächst. Ne? Und das heißt, es ist natürlich alles immer, wenn man genau hinguckt, und das ist ja das, was wir in Literatur eh mögen, ist es alles viel ambivalenter und komplexer als einfach so, hier sind die Guten, hier sind die Bösen, hier sind die, die die tolle Utopie haben und hier sind die Bösen, die das alles kaputt machen und so weiter. Das ist auf ganz vielen, vielen Ebenen ein sehr vielschichtiges Buch. Und dann zur Realität noch. Sinon hat ein gewisses Misstrauen gegenüber der Realität, die durch Bücher vermittelt wird, weil sie halt sagt, okay, die meisten Bücher, die wir haben, sind halt von weißen Männern geschrieben worden in patriarchalen, kolonialistischen und so Systemen. Das heißt, das ist für sie nicht, also Literatur ist ein Versuch, Wirklichkeit zu fassen, aber sie fasst nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer noch mehr als die Literatur, sozusagen. Und insofern geht es hier ganz viel um Realitäten und sie sucht immer nach, wie kann ich die Realität bestmöglich beschreiben? Die Realität der Zapatisten, die Realität für die Frauen der Zapatisten, wie frei sind die wirklich? Die Realität der einzelnen Orte, an die sie reist, die Realitäten, die andere gefunden oder gesucht haben, wie zum Beispiel Ato oder der Schriftsteller Leclésio, der auch eine lange Zeit in Mexiko gelebt hat und gereist ist. Und dann auch die Sehnsucht nach einer anderen Realität, das ist eben dieses große, wie können wir weiterleben? Und ganz konkret auch den indigenen Ort La Realidad, der wirklich auch noch so heißt und den es halt gibt und wo sie dann auch hinreist, eben um dort mit den Frauen zu reden. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben uns ja neulich mal drüber unterhalten, dass es nicht mehr so viel Abschweifung in Büchern gibt, dass Bücher so klar durchökonomisiert sind. Mhm. Und dann zum Beispiel, wir hatten dann die Beispiele von Max Frisch, wo man dann das Gefühl hat, ey, jetzt geht's hier irgendwie um was ganz anderes. Oder auch die H. Lawrence, Lady Chatterley, hast du ja auch plötzlich dann so Abhandlungen über den Bergbau.
Ja.
Und dieses Buch ist natürlich vom Ansatz her viel weniger Roman als die anderen zwei Bücher. Und trotzdem würde ich sagen, das ist erfrischend, offen in seiner formalen Gestaltung. So. Da geht es wirklich überall mal hin. Die Erzählerin sagt immer so, ja, ihr könntet auch abkürzen und nach ganz hinten gehen und euch einfach das Ende durchlesen. Aber vielleicht bleibt ihr auch einfach bei den Umwegen. Ne? Und dann geht man halt von einem Umweg zum anderen und lernt irgendwie viel und merkt viel. Wobei ich sagen würde auch, es ist auch ein Buch, was eher Gedanken anregt, als einem jetzt so die fertigen Lösungen hinzulegen. Mhm. Ne? Und das fand ich aber auch sehr schön. Und wenn wir über zweite Bücher reden, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine gelungene Fortsetzung des ersten.
Das ist, du hast mal wieder meinen Lesestapel
vergrößert. Ich gebe es dir gleich mit,
ja. Bitte, bitte. Ich habe dir das zweite Buch von Anthony Passeron mitgebracht. Du erinnerst dich an den ersten Roman, Die Schlafenden. Wir haben ihn verschiedentlich hier erwähnt. Er liegt auch gerade vor mir. Ich habe ihn noch ausgesucht aus deinem Bücherregal. In Die Schlafenden nochmal zur Erinnerung, da geht es um die Folgen einer AIDS-Erkrankung eines drogenabhängigen Onkels für eine Metzgersfamilie in der abgehängten Provinz bei Nizza. Das ist ein autofiktionales Buch über Passerons eigene Familie. Also auch hier sind wir im Bereich der Autofiktion und ich sage jetzt einfach mal, damit die Familienverhältnisse hier nicht so im Dunkeln bleiben, dass es sich um Passerons Onkel handelt, um den es da geht, also um seine eigene Familie, natürlich eben autofiktionalisiert, falls man das so sagen kann.
Genau, also eigentlich erzählt er ja von diesem, es gab einfach so eine große Welle von Drogen plötzlich, so eine große Drogenschwemme, durch Globalisierungsphänomene kamen plötzlich Drogen aus der ganzen Welt nach Frankreich und die Leute hatten einfach keine Ahnung, wie man damit umzugehen hat und deswegen hatte man plötzlich auf den Dörfern lauter Leute, die er beschreibt es wirklich plastisch, lauter Leute, die dann da einfach plötzlich tot rumliegen. Und die Familie wissen gar nicht, was los ist. Also die wissen sozusagen, wie es aussieht, wenn einer zu viel gesoffen hat. Aber die wissen nicht, was da passiert eigentlich. Und dann kommt eben noch dieses Thema dazu, dass mit dieser Drogenschwemme halt AIDS zu einem Thema wurde. Es geht, ist nämlich, das ist vielleicht das Besondere an Passerons ersten Buch gewesen, dass der Onkel sich mit AIDS ansteckt als heterosexueller Mann, der einfach verunreinigte Nadeln benutzt, um sich das zu spritzen. Die Drogen zu spritzen. Und das gab es eben auch viel. Und das war dann für solche Leute auf dem Dorf, die gar nicht mal schwul waren, auch ziemlich schwierig, irgendwie dann damit umzugehen, weil einfach AIDS dieses unfassbare Stigma hatte. Und das war so dieses erste Buch und wirklich ein sehr faszinierendes und auch auf Anhieb erfolgreiches Buch.
So war es. Und viele dieser Fäden laufen jetzt ins nächste Buch über. Wir sind in dem Buch Jackie im selben Ort nahe Nizza, in derselben Familie. Wir sind in einer strukturschwachen, abgehängten Region. Du hast schon gesagt, die Globalisierung heißt für diese Region oft nicht nur große Veränderungen, sondern auch große Veränderungen zum Schlechten. Du hast jetzt mit den Drogen gesagt, die AIDS-Erkrankung und das alles klingt auch hier an. Es gibt den Onkel aus dem ersten Teil, so aus diesem ersten Roman, auf jeden Fall hier auch noch. Und er wird auch vorgestellt als dieser Onkel, der drogenabhängig ist, immer wieder im Krankenhaus ist. Dessen Freundin wird auch benannt oder Frau. Und die haben auch ein gemeinsames Kind. Und da spinnt sich die Tragik dieser Familie eben fort. Also, weil auch das Kind dann infiziert ist mit AIDS durch diese Drogengeschichten. Und da gibt es schon eine große, große Tragik. Und gleichzeitig verrückt Passeron jetzt den Fokus, denn es geht diesmal nicht um den Onkel, sondern um den Vater. Und unser Erzähler Passeron ist eben in der Rolle dieses Kindes und erzählt aus dieser Perspektive des Kindes die Geschichte des Vaters. Er und sein Zwillingsbruder leben mit diesem Vater, dessen Niedergang sich spiegelbildlich zu dem des Ortes vollzieht. Also du hast es schon gesagt, die Globalisierung verändert diesen Ort. Das ist eine Metzgersfamilie, die können sich nicht wirklich halten, die arbeiten die ganze Zeit, weil deren Fleisch ist natürlich wesentlich teurer als das Billigfleisch aus dem neu gebauten Supermarkt. Und dieser wirtschaftliche Niedergang, unter dem leidet dieser Vater, aber eben auch unter der Drogenkrankheit des Bruders, über den wir jetzt gerade ein bisschen ausführlicher gesprochen haben und der im Fokus des ersten Buches steht. Ich erzähle jetzt ganz kurz zwei Sätze zum Ende des Buches. Also wer nicht gespoilert werden will, überspringt 15 Sekunden. Am Ende dieses Buches werden zwei der drei Brüder tot sein. Und der Vater wird verschwunden sein. Und zurück bleiben die Zwillinge und die Mutter. Auch wenn man um dieses Ende weiß, ist es ähnlich wie bei dem Buch von Sinon, was du gerade vorgestellt hast. Man sollte die Umwege mitgehen, um zu diesem Ende zu kommen. Deswegen stört es auch nicht, wenn man darüber weiß, warum erzähle ich es. Aus dem einfachen Grund, dass diese Geschichte wirklich auch eine enorm, eine enorm gebeutelte Familiengeschichte ist und auch dementsprechend berührend. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese beiden Brüder, diese beiden Zwillingsbrüder, die hier also Kinder sind und aufwachsen, eine sehr trübe Kindheit haben. In dem Dorf ist es so, wer sich als Junge körperlich nicht durchsetzen kann, der wird eben verprügelt. Und es gibt ein sehr klassisches Männlichkeitsbild. Das Einzige, was den Brüdern, diesen Zwillingsbrüdern einen Lichtblick bringt, ist der Atari. Weißt du, was der Atari ist?
Nee.
Ich wusste es nämlich auch nicht und da sind wir nämlich jetzt mittendrin in einem Thema, was wir, glaube ich, beide total verpasst haben, was es total spannend macht und bevor ich dir erkläre, worum es sich dabei handelt, manche wissen es vielleicht, wir haben hier ein ähnliches Prinzip, glaube ich, wie bei Sinon. Es gibt einen großen essayistischen Anteil. Wie genau der ausgearbeitet ist, dazu kommen wir noch. Aber jetzt gehen wir mal rein. 1989, Weihnachten. Die Zwillingsbrüder bekommen den Atari als Weihnachtsgeschenk. Und mit dem Atari beginnt die Ära der Konsolenspiele. Das ist nämlich die erste Konsole, die es auf dem Markt gab. Und der Vater ist eigentlich eine Figur, die ganz fasziniert ist von diesen technischen Entwicklungen und möchte den Kindern den Zugang zu diesem Gerät ermöglichen. Das Zocken wird eine Art zweiter Ort in diesem Dorf, an dem die Brüder nicht performen müssen, sich nicht durchsetzen müssen und auch nicht sich schützen müssen vor den Übergriffen anderer Männer. Und gleichzeitig zeigt die Wortwahl des Autors an der Stelle im Buch auch, wir betreten jetzt das unerreichbare Land der Kindheit. Ich zitiere, wir verbrachten ihn, damit meint er den Weihnachtsmorgen, in dem Haus hinter dem Kirchplatz, das meine Eltern gerade gebaut hatten, zu einer Zeit, in der es an Weihnachten noch schneite. Ich konnte mir da direkt was drunter vorstellen. So blickt man erwachsen auf die Kindheit zurück, die vielleicht nicht immer einfach war, aber zumindest war es im Sommer noch warm und im Winter lag noch Schnee. Und gleichzeitig ist dieser Satz auch wichtig dafür, wie das Buch gebaut ist, wie es geschrieben ist, aus welcher Perspektive wir auf diese Kindheit gucken. Du merkst, da steckt schon ein großer Abstand drin. Ein Kind würde nicht sagen, es schneit noch, denn das ist etwas, was wir erst in der Rückschau feststellen können. Kleine Bemerkung auch noch zu dieser unerreichbaren Kindheit. Die ist hier doppelt eingearbeitet. Also einerseits verändert sich der Ort so stark, dass auch er am Ende des Buches nicht mehr derselbe ist und dementsprechend nicht mehr besucht werden kann, als ein Ort der Vergangenheit. Und dazu heißt es im Buch: Seit Generationen kamen wir hier zur Welt. Alle stammten wir aus demselben Unterleib, aus den Eingeweiden dieser engen Täler, die Berge zerfurchen. Jahrhundertelang waren wir auf uns allein gestellt, von der Welt abgeschnitten. Als die Straße und die Eisenbahn von der Küste kamen, geriet etwas ins Rutschen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte gab es ein Anderswo. Damit ging eine Welt unter, ein Land, das schon bald seine Kinder vorziehen sah. Was er hier relativ abstrakt umreißt, ist eben genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Es kommen die Drogen, es kommen die Produkte, die alle viel billiger sind und die Arbeitsplätze gehen verloren. Nun liegt dieses Gaming-Thema im Fokus und folgerichtig ist das Buch auch unterteilt in diese drei Spielekonsolen, die die Kindheit prägen werden. Wir haben den Atari, wir haben den Nintendo und wir haben den Sega Mega Drive. Sagen dir diese anderen beiden Dinge was? Nintendo kennst du wahrscheinlich.
Der mittlere, ja. Und der andere vom Namen halt, ne?
Ah ja. Ja, also hast du sowas schon mal gespielt?
Nee, nur PlayStation.
Ah ja. Ich kenne den Gameboy vom Sehen, aber ansonsten mit dem ganzen Thema wirklich gar nichts am Hut. Das macht aber nichts, wenn man dieses Buch lesen will, dazu kommen wir noch. Es ist insgesamt thematisch auch wesentlich für die formale Gestaltung des Buches. Ne? Vielleicht erinnerst du dich an die Passagen zur AIDS-Forschung im ersten Buch von Passeron. Das gab wie so einen zweiten eingearbeiteten Strang, wo wir ganz viel über diese AIDS-Krankheit, über die Pandemie erfahren haben.
Und die Forschung in Frankreich. Also es war quasi so, er hat aus der Sicht dieser Forschenden erzählt, wie die eben suchen, wie die von der Krankheit erfahren, wie die merken, oh, was passiert hier, was passiert mit unseren Patienten, Patientinnen, was können wir tun, was passiert in Amerika parallel. Ja.
Ja, und was im Debüt dieser AIDS-Forschung ist, ist in diesem Buch, in seinem zweiten Roman, die Spieleentwicklung. Wir erfahren also in Zwischenkapiteln alles Mögliche rund um das Design, das Programmieren und Vermarkten von Spielen für die Konsole und die Entwicklung der Konsole selbst. Der erste Computer wird erwähnt, der erste Programmierkurs der Welt. Ich, wie gesagt, wusste nicht, dass mich das interessiert, aber das hat es dann beim Lesen durchaus getan. Und zwar so sehr, dass es ruhig noch mehr dazu hätte sein können, beziehungsweise, dass diese Inhalte noch konsequenter auch die Form des Buches hätten verändern können, denn es werden auch die Spiele selbst beschrieben, zum Beispiel Space Invaders, Pong, solche Dinge. Und darunter konnte ich mir wenig vorstellen. Es wird beschrieben, aber weil das eben rein deskriptiv bleibt und nicht formal umgesetzt wird, ja, ist es dann auch nicht so richtig in mich eingegangen, was genau jetzt passiert, wenn man so ein Spiel spielt. Dabei fände ich das eigentlich gerade interessant, weil es ist ja auch ein narrativer Prozess, so ein Spiel zu schreiben. Und da werden ja auch zum Teil Welten imaginiert. Auch am Anfang, obwohl das alles noch ganz pixelig ist und total seltsam aussieht. Es gibt also eine ganz klare Story dahinter. Ne? Das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Und ich dachte eben, das muss man doch jenseits jeder Erklärung auch irgendwie sprachlich abbilden können. Kommen wir vielleicht direkt mal zur Sprache. In weiten Teilen ist das hier ein erzählter Text. Wie meine ich das? Hier wird nacherzählt. Ich habe die große Distanz zur Kindheit schon benannt in der Sprachlichkeit. Es gibt wenig Momente, in denen wir richtig in die Szene eintauchen, ganz nah dran sind. Die Sprache stellt Abstand her, die ist nüchtern, die ist einfach, die ist trotzdem berührend, manchmal sogar seltsam kitschig. Ich habe mal so ein paar Stellen zusammengetragen. Man merkt eben, dass das Kind, von dem hier erzählt wird, etwas verloren hat. Über den Vater heißt es: Trotz seines Berufs, der ihm wenig Zeit für seine Kinder ließ, nahm uns mein Vater mit in eine andere Welt. Es war ihm wichtig, seine Leidenschaft für die flimmernden Bilder der Kathodenstrahlröhren an uns weiterzugeben, für die Magie von Elektronenkanonen, die Licht auf den Fernsehbildschirm zauberten. Mit den Teilchen, die sie auf den elektrolumineszierenden Phosphor feuerten, erzählten sie Geschichten, die uns aus dem Tal entführten. Und für mich gab es da so eine kleine Diskrepanz. Einerseits dieser große Abstand zur eigenen Kindheit und andererseits dieser Zauber, der sich gar nicht gelegt hat. Also gerade dadurch, dass wir die ganze Entwicklungsgeschichte der Konsolen mitverfolgen, habe ich irgendwie erwartet, dass ein Erzähler später auch ein bisschen anders darauf guckt. Das ist nämlich keine Magie und das ist auch kein Zauber, das ist einfach Technik. Und gerade diese Entzauberung, die in diesem Kind stattfindet, die lässt sich kaum auf diese Spiele übertragen. Da bleibt immer alles magisch und das fand ich teilweise als Motiv so ein bisschen
unnachvollziehbar. Klingt ein bisschen aber auch so nach so einer Nostalgie, ne? Die dann sozusagen den Erzählprozess auch vielleicht so ein bisschen beeinträchtigt, weil man eben diese nostalgischen Verbindungen zu diesen Spielen hat und die einem damals, diesem Kind ja wahrscheinlich wirklich eine Rettung waren und das, was total Schönes, der glückliche Ort.
Ja, und ich glaube, wer mit Nostalgie viel anfangen kann und das teilweise auch vielleicht selbst mit der eigenen Kindheit verbindet, es ist nichts Beschönigendes, das nicht, aber es ist nostalgisch und das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man dieses Buch liest. Es gibt auch ein Motiv, das passend zur Nostalgie immer wieder aufgegriffen wird, nämlich das Erwachsenwerden und was ein Mensch zum Erwachsenen macht. Das ist hier immer negativ konnotiert. Und ich habe mal gesammelt, jetzt aus dem Buch, um ein großes Bild zu erzeugen. Also da heißt es, seine Jugend erlosch in Arbeit und Trauer. Dann heißt es an anderer Stelle, jeden Samstagabend brachten meine Eltern uns zu unseren Großeltern, um mit ein paar Freunden im einzigen Tanzlokal des Tals ihre Jugend ausklingen zu lassen. Oder es heißt, als wäre er plötzlich in die Welt der Erwachsenen eingetreten, beschloss mein Vater eines Tages, dass er mit der Spielekonsole nichts mehr zu schaffen habe. Du siehst also, es geht immer so ein bisschen um diese Diskrepanz zwischen Erwachsenen und Kindern und auch das war so ein Thema, was in diese Nostalgieschiene mit reinpasst, denn genau genommen gibt es diese Diskrepanz ja eigentlich nur aus der Perspektive jener, die aus dem einen heraus den Zugang zum anderen verloren haben. Und das ist halt wieder dieses Motiv des Verlusts. Also der Ort wird ein anderer. Es ist alles so geprägt von Verlust. Und dieses Buch hat für mich ganz viel von ich will etwas festhalten gehabt. Und dafür passt für mich auch diese Betrachtung zwischen es gibt die Erwachsenen auf der einen Seite und du entscheidest dich dafür, erwachsen zu werden. Und dann bist du langweilig und willst keinen Computer mehr spielen. So ein bisschen in die Richtung. Es gibt noch eine andere Stelle, die noch für was anderes wichtig ist. Ich zitiere, die regelmäßige Wartung seines alten Golfs hatte ihn nach und nach vom Videospielen abgebracht. Mir kam es vor, als bewegte er sich dadurch immer mehr in die Welt der Verantwortung und der Erwachsenen. Der Golf des Vaters, der hier erwähnt wird, das ist eine tolle Stelle, da erfahren wir nämlich, die kommt dann später, wie der Vater so Technikkram in diesen Golf einbaut. Also der rüstet den so ein bisschen auf. Und dann folgt diese Stelle, die in wenigen Sätzen erfasst, was es heißt, in einem Dorf zu leben, das abgehängt und verloren ist. Und zwar schreibt dieser Erzähler, gut 10 Jahre später hörte ich, wie Studenten auf den Gängen der Universität den Vornamen meines Vaters wie einen gängigen Begriff verwendeten. Als ich sie fragte, was sie mit einem Jackie meinten, erklärten sie mir, dass man damit die Art Hinterwäldler bezeichne, die in einer Schrottkarre voll bescheuertem Technikkram durch die Gegend fährt. So erfuhr ich zum ersten Mal von diesem Ausdruck, der auf alle Typen meiner Kindheit zutraf. Es gab ein Wort für die Männer aus der Welt, in der ich aufgewachsen war, und dieses Wort war der Name meines Vaters. Eine Stelle, die eigentlich wirklich das ganze Problem bündelt und wie so eine Linse eigentlich die Tragweite auch dieses Aufwachsens und dieser Veränderung nochmal beleuchtet. Obwohl der Vater also mal Freude an Technik hatte, wird er von der Technik eben entfremdet, weil er sie nicht mehr versteht. Je weiter die Spielekonsolen sich entwickeln und die Spiele sich verändern, desto mehr ist auch der Vater raus. Und auch unser älter werdender Erzähler verzweifelt zunehmend. Er schreibt, mein Bruder kämpfte um den Sieg, aber ich wich den Monstern kaum aus. Wozu sich wehren, am Ende zerstören sie ohnehin immer alles. In diesem Kampf ums Erwachsenwerden bleiben Zwillingsbruder und die Mutter der Kinder Randfiguren. Das große Drama spielt sich hier ganz klar zwischen Vater und Sohn ab. Teilweise sorgt diese Akzentuierung aber auch natürlich dafür, dass die ein bisschen blass bleiben. Sehr überzeugend fand ich die Tatsache, dass das Gemetzel am Computer der einzige Ort für diese sensiblen Kinder ist, die nicht gewaltbereit sind. Also die spielen diese Gewaltspiele teilweise, die es dann gibt. Und weil sie halt die einzigen im Ort sind, die sich nicht auf der Straße prügeln wollen. Das fand ich irgendwie ein wahnsinnig schönes Bild. Dazu habe ich dir noch eine Stelle mitgebracht. An manchen Abenden, wenn er, der Vater, müde von der Arbeit kam, steckte er den Kopf zur Tür hinein und sah, wie wir Double Dragon spielten. Während wir unsere Feinde fertig machten, fixierte er für einige Sekunden den Bildschirm, bevor er uns mit den Worten allein ließ, aha, Bei Nintendo wisst ihr also, wie man sich verteidigt. In dem ganzen Buch steckt auch immer wieder drin, dass diese Kinder scheinbar eine einzige Enttäuschung für diesen Vater sind. Wobei man das andersrum genauso sagen muss. Der Vater ist eine einzige Enttäuschung für die Kinder. Wie die Brüder des Vaters zu Tode kommen, was die Familie noch für Schicksalsschläge erleidet. Und all diese anderen Themen, wie der Vater verschwindet, all das entspinnt sich dann auf den folgenden Seiten. Und ein Fazit habe ich dir auch mitgebracht. Dieses Buch ist relativ schmal. Das hat 150 Seiten ungefähr, 170 und 100 Seiten mehr, so wie das Erstlingswerk, das ist ja über 250 Seiten lang, hätten diesem Buch auch nicht geschadet. Denn es steckt hier so viel drin, was anzitiert bleibt und ich wäre da gerne tiefer eingetaucht. Es ist wie das, was du am Anfang gesagt hast, viele Bücher wirken so ein bisschen ökonomisch geschrieben. Man will schnell von A nach B kommen. Und als ich mir dann nochmal Die Schlafenden angeschaut habe, war ich überrascht, weil ich das im ersten Buch das Gefühl gar nicht hatte. Hier ist es schon so, ich habe dir da auch noch ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, dafür, was im Text eigentlich fast nie gemacht wird. Denn es beginnt nur einmal ein Kapitel, ganz plötzlich in einer super ungewöhnlichen Landschaft. Da ist plötzlich von Höhlen an einem Flussufer die Rede und ich war total verwirrt und dachte, wie kommen die da jetzt hin? Wo sind die da gerade? Das ist doch nicht bei Nizza in dieser Dorflandschaft. Und irgendwann wurde klar, ach so, die sind gerade in einem Spiel. Sowas hätte ich, glaube ich, gerne mehr gehabt. Denn genau da wurde deutlich, was es bedeutet für Leute, die gerne Computer spielen, ähnlich wie für Leute, die gerne lesen, du verschwindest einfach. Und manchmal ist das das Einzige, was dich am Leben hält.
Ich muss da jetzt gerade so ein bisschen weiter an die französische Literatur denken. Ja, das ist die Krankheit. Ich schiebe das jetzt mal da drauf. Aber muss ich dran denken, weil so Ernaud und Edouard Louis und so, da hatten wir das Thema auch schon mal, ne, dass wir gesagt haben, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, da ist jetzt eine Masche gefunden, wie man das erzählt. Du hast ja auch erzählt, diese Spielentwicklung, diese Parallelerzählung, das gibt es halt bei Die Schlafenden ja exakt so, nur mit einem anderen Thema. Und dann wird diese Masche einfach weiter bedient und eigentlich ist auch der Stoff schon erzählt.
Ja.
Und dann muss man halt immer noch so leichte andere Zugänge finden und ich glaube, das führt aber dazu, dass es dann nicht so ausführlich wird, weil man hat ja im anderen Buch schon so viel erzählt.
Mhm.
Und deswegen kann man über manche Sachen nur so hinweggehen und kann dann nur den Fokus auf was setzen, weil so viel gibt die eigene Familiengeschichte dann halt doch nicht her, vor allem, wenn man sie vorher schon in 250 Seiten erzählt hat. Und bei Edouard Louis hat man das ja auch, weißt du, du hast so dieses erste Buch, Das Ende von Eddie, was so wow war und dieser Junge in diesem Dorf mit diesen Eltern und dann hast du ein Buch über den Vater, dann hast du ein Buch über die Mutter, dann hast du ein Buch über den Bruder, dann hast du ein Buch über die Mutter, die nach Paris zieht, dann hast du ein Buch und eigentlich ist es immer wieder dieselbe Geschichte und bei Ernaud haben wir ja ein ähnliches Phänomen irgendwie, so diese Tochter aus dem Krämerladen von dem kleinen Dorf, die nach Paris geht, intellektuell nicht ernst genommen wird und so weiter und dann sind halt manche richtig gut, aber andere sind auch so, dass man so das Gefühl hat, es ist schon, es wird da einfach auch ein bestimmter Markt bedient, der dann auch sagt hier, was wir vorhin auch hatten, es gibt, schreibt auch noch so ein Buch. Es gibt Leute, die das lesen.
Ja. Ja, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es jetzt schön und konsequent, wenn es eigentlich noch über diesen dritten Bruder auch ein Buch gäbe. Es gibt ja drei Brüder, also den Vater und die beiden Onkel. Das wäre eigentlich eine interessante Aufmachung für das ganze Thema. Und wie gesagt, gleichzeitig habe ich das Gefühl, das zweite steckt schon zurück hinter dem ersten, weil auch diese Kapitel zur Computergeschichte einfach, naja, die stecken so im Text, aber da ist nichts eingearbeitet, das greift formal nicht über, ich wiederhole mich, ich habe das schon gesagt, aber das hätte ich mir doch irgendwie noch mehr gewünscht und irgendwie habe ich das auch in anderen Rezensionen gelesen, da wurde gesagt, dass es an sich auch wieder ein sehr, sehr schönes Buch ist, aber dass eben manche sich an diesen Computergeschichten sozusagen gestört haben und ich glaube, dieser Störeffekt kommt halt dadurch, dass es nicht so organisch in dieses Buch eingearbeitet ist, es aber auch keine Erklärung dafür gibt, warum es so störend einfallen sollte in diesen Text, wie es das gerade für manche tut, weil aus dem Text heraus ergibt sich diese Lesart nicht, denn im Text ist es ja eigentlich der Ort, der die Kinder anzieht
Kinder auffängt. Es gibt ja auch gar keine Dringlichkeit, zumindest so wie sich das jetzt anhört. Bei diesem AIDS-Thema war es ja so, du hattest diese Person, die an AIDS erkrankt ist Und du hattest die Frage, wird es da eine Heilung für geben, bevor die Person stirbt? Und dadurch war natürlich dieser ganze AIDS-Forschungsstrang komplett interessant, weil du immer dachtest, so schaffen die es noch, finden die irgendwas, was diesem Onkel in dieser Familie hilft, länger zu leben. Da wurde dann auch immer beschrieben, wie der halt zum Arzt geht und die ihm nicht helfen können, oder ne? Und wie sich das entwickelt. Und dadurch ist natürlich was entstanden, aber diese Jungs spielen ja die Computerspiele schon, da muss ja nichts neu erfunden werden oder so. Oder die sind ja nicht sozusagen, sitzen ja nicht da und wenn die Computerspiele nicht erfunden werden, passiert irgendwas was Krasses bei denen, sondern dann würden sie etwas anderes wahrscheinlich spielen. Ne? Also so, das heißt, dieser Strang ist natürlich auch so ein bisschen, das meinte ich auch mit vorhin, so, das ist so ein bisschen Kopie aus dem ersten Buch, aber eigentlich, so wie es jetzt zumindest klingt, nicht wirklich genug gerechtfertigt, dass man jetzt das so wieder macht.
Ja, und ich glaube trotzdem auch, dass wenn man genau und länger hingeguckt hätte, dass sich schon eine Dringlichkeit auch ergeben hätte. Ne? Zum Beispiel gibt es diese kleine Stelle, wo sie unbedingt eben diese neue Konsole haben wollen, weil es kommt halt eine neue Konsole raus, dann willst du die natürlich spielen, weil da auch andere Spiele draufgehen und so weiter. Und die Mutter ist total verzweifelt und sagt dann irgendwie so, ja, das geht nur, wenn ihr richtig gute Noten habt. Und dann ist halt so, wird so in einem ganz kurzen Absatz beschrieben, wie sie dann am Ende des Halbjahres einfach die besten Zeugnisse, die sie je hatten, abgegeben haben. Es gibt also schon eine enorme Besessenheit damit. Es wird auch deutlich, dass das die Kinder rettet auf eine Art. Aber gerade die Erzählhaltung, die mit so einem großen Abstand kommt, die hätte das ja auch noch mal mehr mit diesen Kindern verbinden können. Also wirkt das auch nach dieser ganzen Familiengeschichte noch auf die Kinder ein? Spielen die das immer noch? Also was, ne, so diese ganzen Fragen sind offen geblieben.
Und letztlich ist ja das, was du gesagt hast, ist ja immer diese autobiografische Verknüpfung, das ist daran das Interessante. Ja. Und nicht, dass irgendwo irgendwer das entwickelt hat, sondern diese autobiografische Verknüpfung, da hätte es ja mehr. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, die hätten diese ganzen Entwicklungssachen rausgenommen, dann wäre es ja noch kürzer gewesen, dann wäre es ja kaum noch als Buch zu vermarkten gewesen. Ja. Ne? Und da wäre dann aber vielleicht genau in diese Leerstelle hätte dann vielleicht eben das gepasst, was dir an manchen Stellen gefehlt hat, mehr noch zu bekommen.
Also ich würde auch sagen, lieber mit dem allerersten Buch anfangen und dann kann man sich das zweite auch noch durchlesen. Das ist auch interessant und es ist auch wirklich, der Vater ist eine sehr, sehr spannende Figur und auch dieses Kind ist eine sehr, dieses erzählende Kind ist eine spannende Figur. Ich glaube nur, man kriegt einen besseren Eindruck von diesem großen Können von Passeron, wenn man das erste Buch liest. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, den ich machen wollen würde, weil wenn man zuerst das zweite liest, dann versteht man vielleicht auch diesen Hype nicht, den es um das erste Buch gegeben hat.
Was vom Tage übrig blieb. Denn wir wollen heute zum Abschied noch, zum Abschluss unserer Folge über Dame Hilary Mary Mantel sprechen. Hilary Mantel ist wahrscheinlich so der gängigere Name, unter dem man sie kennt, ohne den Titel. Geboren wurde sie 1952 in Glossop, Derbyshire, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Sie ist im Nachbardorf Hatfield aufgewachsen, erstmal als ältestes von drei Kindern. Die Eltern Margaret und Henry Thompson haben ihre familiären Wurzeln in Irland. Und dann ist es ziemlich interessant, denn als Mantel 11 Jahre alt wird, zieht ihr Vater aus. Sie verliert den Kontakt zu ihm. Und der Vater hatte auch nicht den Namen Mantel, sondern diesen Namen hatte Jack Mantel. Und Jack Mantel war der Untermieter der Familie. Das heißt, der hat da schon mit der Mutter angebahnt. Und irgendwann ist dann der Vater raus und die zwei sind zusammengekommen. Was man sich irgendwie für so ein, also sowas nimmt ja ein Kind auch wahr, ne? Habe ich nur so gedacht, da steckt schon irgendwie so ein bisschen biografisch was drin. Und sie bekommt eben jetzt den Namen dieses Stiefvaters. Dann besucht sie die Harristown Klosterschule in Romilly, wohin der Stiefvater mit der Familie gezogen ist. Also immer kleine Orte, Land, nicht übermäßig viel Geld. 1970 bis 73, drei Jahre lang, studiert sie Jura an der London School of Economics und der Sheffield University und macht ihren Bachelor, kann sich aber ein weiteres Studium dann nicht leisten. Auch da wieder Geldprobleme, hat einfach nicht so viel. Und nach dem Studium arbeitet Mantel in einer geriatrischen Klinik und ist als Verkäuferin in einem Warenhaus tätig. Das heißt, sie schlägt sich mehr oder weniger mit Jobs über so durch und beginnt aber in der Zeit einen historischen Roman zu schreiben über die Französische Revolution, der jedoch keinen Verleger findet. So.
Das ist auch eine erstaunliche Perspektive, oder? Also, dass sie als die sie ist, über die Französische Revolution schreibt, ist das einfach so ein Interesse?
Ja, ich glaube, sie hat ein unfassbares historisches Interesse einfach an Geschichte. Ne? Das wird natürlich dann noch eine große Rolle spielen. Wir sind jetzt erstmal noch in der Zeit, sie hat diesen Roman geschrieben, da auch viel Recherchearbeit reingesteckt, das hat einfach nichts gebracht. Und sie heiratet den britischen Geologen Gerald McEwan oder McEwan, wahrscheinlich er, bei.
Ja, McEwan, Ian McEwan.
Ja, der wird aber ein bisschen anders geschrieben. Also deswegen vielleicht doch McEwan. Wir wissen es nicht. Aber gut, wir lassen es mal so. Der ist bei der Ölindustrie angestellt als Geologe.
Ja, dann ist auch interessant.
Und arbeitet uninteressant, aber er arbeitet auf der ganzen Welt dadurch, was halt für sie wiederum interessant ist, weil sie zieht mit ihm unter anderem nach Botswana, später nach Chida in Saudi-Arabien. Und dort entsteht auch ihr Debütroman Jeder Tag ist Muttertag, heißt ihr Debütroman. Und darin beschreibt sie die, ja, klaustrophobische, heute würde man vielleicht sagen, toxische Beziehung zwischen einer überfürsorglichen, manipulativen Mutter und ihrer geistig behinderten erwachsenen Tochter, die gemeinsam in der englischen Vorstadt leben. Das ist das Thema, nicht Historienroman, sondern eben ihres Debütromans. Und nach ihrer Rückkehr aus Saudi-Arabien publiziert Mantel regelmäßig in britischen Zeitungen und Magazinen. Sie schreibt Artikel über ihre Erfahrungen im Ausland, die sie da gemacht hat, und sowie zwischen 1987 und 1991 Filmkritiken. Ihre Auslandserfahrung verarbeitet sie dann auch in Büchern, die allerdings alle nicht so einen großen Erfolg haben, zum Beispiel 8 Months on Gaza Street. Das ist noch nicht übersetzt. Und da beschreibt sie eben den Zusammenstoß der Kulturen in Saudi-Arabien. Oder Reizklima, das ist übersetzt. Das ist ein Eheroman über ein Paar, das früher missionarisch in Afrika tätig war und dann plötzlich so Folgen davon spürt. Ich finde es ganz interessant, weil wir haben hier ja eine modernisierte britische Schriftstellerinnenbiografie, also nicht eine, die so weit zurückreicht, wie zum Beispiel bei Orwell oder so. Aber man hat schon immer so diese Themen, so diese Kolonialgebiete, da waren irgendwie viele auch, entweder sei es durch die Familie oder sei es durch den Job oder eben hier durch den Ehemann. Und dann spielt das irgendwie, dann schwappt das so ein bisschen in die Literatur rein, weil das irgendwie auch dann das ist, was dich interessant macht, wovon du dann erzählen kannst, und dann erzählst du erstmal davon und arbeitest gleichzeitig eben bei Magazinen, Kritiken und so weiter. Das haben wir ja auch in super vielen von diesen britischen Schriftstellerbiografien drin einfach, ne? Und das heißt, da unterscheidet sie sich gar nicht so, aber wenn man dann eben überlegt, okay, finanziell war sie halt wirklich nicht so gut gestellt, und sicherlich auch von der Art ihrer Themen unterscheidet sie sich dann doch auch ein bisschen. Wie gesagt, sie ist kommerziell nur mäßig erfolgreich und hat, und das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, auch für ihre Biografie, sie hat regelmäßig mit sehr starken Schmerzen zu kämpfen, denn sie leidet seit ihrer Kindheit an Endometriose, und das ist ja was extrem spät erst überhaupt so richtig untersucht wurde, ne? Also jetzt ist ja so ein gewisses Bewusstsein dafür da, aber zu ihrer Kindheit ganz sicher noch nicht. Und die hat wahrscheinlich ewig lang gelitten, bevor das überhaupt ordentlich ernst genommen wurde.
Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass das als Kind schon losging, dann will ich echt nicht wissen, was die alles aushalten musste.
Genau, das ist unfassbar. Sie kann auch nach mehreren Operationen deswegen keine Kinder mehr bekommen. Und das ist also schon relativ früh quasi bei ihr klar und leidet halt ihr Leben lang letztlich unter Schmerzen, so, ne? 2009 erscheint dann der erste Band ihrer Tudor-Reihe und der macht sie schlagartig berühmt. Auf Englisch heißt dieser Band Walthall, und der erzählt eben die Tudors, also diese Heinrich den Achten. Das war der so, sag ich mal, flapsig bekannt ist, oder nicht flapsig, aber sozusagen der sehr bekannt dafür ist, dass er so viele Ehefrauen hatte und die immer alle getötet wurden, damit dann wieder die nächste Ehefrau kommen konnte, und der er sich ja von der katholischen Kirche losgesagt hat. Und darum geht es auch viel bei Mantel, den Kampf zwischen der katholischen Kirche, dem Papst in Rom, den Heinrich dann eben loswerden wollte, weil der Papst hat ihm nicht die nächste Ehe genehmigt und hat gesagt, du bist eigentlich noch verheiratet. Ja. Und dieses Thema, wie da eben die dann die reformatorischen Kräfte merken, hier in England ist was möglich, weil der König legt sich mit dem Papst an und der ist auch gegen die katholische Kirche, und dann ist ja daraus die anglikanische Kirche entstanden. Das verhandelt eben Mantel in ihrer Tudor-Trilogie oder Reihe. Das Buch gewinnt den Booker-Preis und verkauft sich in der Folge besser als jeder Siegertitel zuvor. Das heißt, es ist ein absoluter Bestseller. Und was in dieser Trilogie ist halt das Besondere, dass sie das erzählt durch den Lordkanzler, also durch die Augen des Lordkanzlers und Strippenziehers Thomas Cromwell. Der ist sozusagen am Hof und ist so ein Machtpolitiker, der versucht, sich gut zu positionieren, aber auch den König quasi dann gut zu positionieren am Hof. Und das ist so, also Mantel hat mit ihrem Buch einfach einen kompletten Meilenstein im historischen Roman geschrieben. Dieses Buch von der Perspektive, sie schreibt es auch im Präsens, sie schreibt quasi, sie lässt so dieses Verstaubte weg, sie bricht mit total vielen Klischees, sie erzählt es nicht aus der Sicht der Könige und der Oberen, sondern eben aus diesem politischen, aus dieser politischen gedachten Sicht. Dieses Buch ist einfach ein kompletter Einschnitt und macht sie eben auch berühmt, einfach von einem Moment auf den nächsten. Ne? Und dann werden all diese Bücher, der zweite Band zum Beispiel, wird auch mit dem Booker-Preis ausgezeichnet, was ja man sich mal überlegen müssen. Das sind einfach zwei historische Romane, ne? Was ja sonst auch oft in der, sag ich mal, du hast Romane, Belletristik und dann hast du halt historische Romane und Fantasy. So.
Ja, genau.
Und sie macht die aber so gut, dass die halt diese Preise gewinnen, dass die zweimal den Booker-Preis damit gewinnt. Und genau, also ich glaube, das sind so Bücher, die liegen bei mir schon lange auf dem imaginären Stapel, die sind halt sehr dick. Mhm. Aber ich glaube, es wäre schon interessant, dass wir irgendwann mal literarisch über die reden, was die so besonders machen als historischer Roman. Ne? Also wie sag ich mal, Genre-Literatur zu einer Literatur wird, die wirklich auch formal anspruchsvoll und interessant ist.
Also ich habe als Jugendliche sehr viel Umberto Eco gelesen.
Ja.
Zum Beispiel. Oder Ken Follett, Die Säulen genau. der Erde und diese ja. ganzen Sachen, weil das einfach unheimlich spannend ist und weil ich das Gefühl hatte, ich lerne was über eine andere Zeit und zu der ich sonst keinen Zugang habe, weil es gab ja auch noch kein Game of Thrones, was ja auch zugegebenermaßen nicht wirklich historisch ist. Aber du weißt, was ich meine. Das war halt auch damals in meiner Jugend so eine Möglichkeit, in die Zeit zurückzureisen.
Total, die habe ich auch gern gelesen. Also ich glaube auch, dass das Spaß machen könnte, ne, da mal so richtig reinzugehen. 2014 wird Hilary Mantel von Queen Elizabeth, ich hatte schon ganz am Anfang mal erwähnt, zu Dame geschlagen. Das ist ja das Äquivalent zum Sir, also ne, in England für Frauen. Und 2022 ist sie ziemlich überraschend tatsächlich gestorben nach einem Schlaganfall. Und ihr Tod, ich habe dann auch nochmal geguckt, hat auch bei uns große Aufmerksamkeit erfahren. Die Welt bezeichnete sie als Chronistin der englischen Seele und in der Zeit wurde sie die glänzendste Autorin des historischen Romans genannt. So. Und diese, ich glaube wirklich, diesen Einfluss, den sie hatte dann auf das Genre, das ist ja oft so, ne? Wenn ein Buch sozusagen literarisch das sehr gut macht, dann gibt es super viele Nachahmer, die machen es dann viel schlechter, aber es ist so eine bestimmte Regel, ist so eingerissen und man kann jetzt auch mal was anderes machen. Man kann es jetzt auch im Präsens schreiben, obwohl es schon vor 500 Jahren war und so weiter. Und bevor wir anstoßen, dann habe ich noch einen kleinen Lesetipp für alle, die sozusagen einen Einstieg brauchen oder mal einen Eindruck, vielleicht einen literarischen Eindruck von Hilary Mantel haben möchten. Es gibt in dem Buch Dead and Alive von Sadie Smith ein Essay über Hilary Mantel, wo sie beschreibt, wie sie als relativ junge und dann plötzlich ja sehr erfolgreiche Schriftstellerin, also Sadie Smith, sich mit Mantel trifft. Und die beiden Frauen unterhalten sich über Literatur und die Ratschläge und die Art, wie Mantel sozusagen mit ihr umgeht. Das ist wirklich ein sehr faszinierendes Stück und kann man da bei Sadie Smith nachlesen und sich dann die Bücher von Hilary Mantel besorgen.
Das sollten wir auch mal machen.
Das sollten wir. Und wir stoßen an auf Hilary Mantel.
Cheers. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Unbedingt. Bis dann.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.